Heute bei «Apropos» ein grosser Konflikt im Kleinen. Seit einem Jahr, seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober und seit dem Einmarsch von Israel im Gazastreifen herrscht im Nahen Osten der grösste Krieg seit langem. Ein Krieg, der sich mehr und mehr ausweitet und wo eine Lösung immer unwahrscheinlicher scheint. Das zeigt sich auch an einem Ort, der zu den umstrittensten im Nahen Osten gehört. Im Westjordanland, nämlich auf Englisch in der Westbank. Das ist das zweite besetzte Palästinensergebiet neben dem Gazastreifen. Der Reporter Jan Scherix ist nach Israel und in die Westbank gereist und hat zwei Schweizer getroffen, die auf ein friedlicheres Zusammenleben hoffen. Ein Konfliktforscher und ein Arzt. In einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» erzählt Jan Scherix von seinen Eindrücken. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Jan.
Salut Mirja.
Jan, du hast vor kurzem Israel besucht und unter anderem im Rahmen dieser Reise auch das Westjordanland. Warum hast du gerade diesen Ort besuchen?
Das ist ein ungemein spannendes Gebiet, wo ganz viel auf kleinem Raum zusammenkommt. Also der ganze Konflikt im Nahen Osten lässt sich dort meiner Meinung nach sehr gut verdeutlichen. Es ist auch rein organisatorisch relativ gut machbar, um in das Gebiet reinzukommen. Gaza ist im Moment ganz zu.
Beschreib uns den Ort. Wie ist das, wenn man dort ankommt?
Ich war das erste Mal da und es ist also schon noch beeindruckend, wenn man dann so an diesen Checkpoints vorbeifährt und dann ist man dann plötzlich in diesem Gebiet und die Landschaft sieht immer noch gleich aus, aber die Stimmung verändert sich total. Es gibt extrem viele Strassen, die zugemacht worden sind von der israelischen Armee. Es gibt Dörfer, die abgeschottet sind. Es gibt mehrere Kontrollen, viele Läden sind zu. Es ist sehr eine spezielle Stimmung, die in diesem Gebiet herrscht, dem Westjordanland. Nicht überall gleich natürlich. Westjordanland ist sehr divers. Es gibt Städte, es gibt funktionierende Städte. Es ist nicht ein Kriegsgebiet, aber schon sehr eindrücklich, wenn man das erste Mal dort ist.
Die Westbank ist ja neben dem Gazastreifen das zweite durch Israel besetzte Palästinensergebiet. Du hast gesagt, dort zeigt sich eigentlich der ganze Konflikt im Nahen Osten im Kleinen. Warum?
Da haben wir zwei Tage, um darüber zu reden. Es ist super komplex. Es reicht in viele Jahrzehnte zurück, zum Teil sogar Jahrhunderte. So in aller Kürze, oder? Ist das ein Gebiet, wo extrem umkämpft ist. Es geht um jeden Hügel praktisch, um jeden Stein. Mittlerweile sind ganz viele Siedler auch vor Ort, die die Hügel besetzen, die in Kürze eine jüdische Community aufbauen. Nebendran hat es arabische Dörfer und die zwei Parteien, die zwei Seiten bekämpfen sich bis aufs Blut. Und es geht auch darum, wie sollen die Palästinensergebiete sich verwalten, wie sollen die geführt werden, von wem und welche Freiheiten haben sie. Und das ist eben ein politisches Vakuum, das zu extrem viel Spannungen führt und extrem viele Fragen, die unbeantwortet sind bis heute.
Der ganze Konflikt, wer welche Rechte soll haben, der zeigt sich ja dann auch immer wieder in gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Das ist so. Ich war in mehreren Gebieten. Ich war der Hügel von Hebron. Hebron kennt man noch, das hat man immer wieder mal gehört. Das ist ein sehr ausgeprägtes Gebiet, wo grossen Widerstand gibt und auch grosse Spannungen. Es gibt immer wieder Verletzte, es gibt Proteste, es gibt auch Tote. Wenn man jetzt die verschiedenen Quellen anschaut, seit dem letzten Jahr sind das über 600 Palästinenserinnen und Palästinenser, die umgekommen sind. Und da hat sich natürlich schon die Kadenz massiv erhöht. Und ich war weiter im Norden, das ist bei Nablus, ein kleines Dorf, das mittlerweile fast schon symbolträchtig steht für den palästinensischen Widerstand.
Das ist also sozusagen die Hintergrundfolie. Du bist durch das Gebiet gereist und hast dort im Westjordanland zwei Schweizer getroffen, die sich vor Ort engagieren.
Ich bin hier in Beita, ein Dorf in der Westbank, ganz in der Nähe von Nablus.
Eine deiner ersten Stationen war Beita. Was ist das für ein Ort, Beita?
Beita ist ein sehr symbolträchtiger Ort. Dort hat es immer wieder Proteste gegeben, weil dort hat es ganz viele jüdische Siedlungen rundherum. Und Beita ist sehr politisiert. Und es ist vor allem auch ein Ort, wo gerade wieder in den News war. Eine Woche bevor ich dort war, bin, ist eine US-Türkin dort umgekommen mit einem Kopfschuss.
In Nablus, in the occupied West Bank. A funeral procession is underway at the time of this broadcast for the Turkish-American activist Ayşenur Ezgi Aygi. She was shot dead by Israeli forces during a weekly Friday protest against illegal Israeli settlements in the town of Beita.
Das riesige Ding war natürlich, der Präsident Biden hat sich dazu geäussert. Und als ich vor Ort war, hat man immer noch gemerkt, der tödliche Zwischenfall innerhalb des Protests hat immer noch nachgewirkt.
Also umgekommen durchs Militär?
Umgekommen durchs Militär, ja, gemäss Untersuchungen. Und IDF, also die israelische Militär, haben das auch zugegeben. Und es zeigt einfach, dass es ganz wenig braucht und es eskaliert.
Dein Ziel dort war aber ein Schulhaus. Was ist dort an diesem Tag passiert?
Wie gesagt, ich bin mit einer jüdischen Ärztegruppe unterwegs, mit einem Minibus, und wir sind dort eingefahren. Und der Plan war, dass sie im Namen von Physicians for Human Rights, das ist eine NGO, wo Palästinenser drin hat, aber auch Israelis, und die bietet kostenlose Konsultationen und medizinische Beratungen an. Und eben, wir sind extra, also das haben sie mir dann auch nachher gesagt, so ein bisschen als symbolhafte Geste, sind sie extra eben auf das Beita gegangen, wo kurz davor eben der tödliche Zwischenfall war. Und ja, wir sind dann dort auf den Schulhausplatz eingefahren. Ein riesen Trubel, etwa 100 Leute haben auf die Ärzte gewartet. Und ja, das war schon eine spezielle Stimmung. Ja.
Alles, was wir hier hören als Aufnahmen, das sind Aufnahmen, die entstanden sind während deiner Reise. Du hast die immer dokumentiert. Jemand, der in diesem Minibus mit dir gesessen ist, ist der Rolf Guggenheim. Du hast ihn dann nachher nochmal in diesem Schulhaus getroffen. Wer ist das?
Eine interessante Person. Das ist ein Arzt mit Schweizer Wurzeln. Der ist in Zürich aufgewachsen, ist mit 18 auf Israel und hat dort eine Familie und auch eine Karriere aufgebaut, ist dort geblieben.
Mein Name ist Ralf Guggenheim. Ich bin als Arzt ins Dorf Beita im Westjordanland gekommen, im Rahmen meiner Volontärarbeit mit der lokalen Bevölkerung, um sie medizinisch zu versorgen, wie ich das schon viele Jahre regelmässig mache.
Und er hat eine sehr interessante Sichtweise auf das Ganze. Sehr nüchtern, also überhaupt nicht pathetisch und so. Und er hat quasi mir gesagt, dass er das vor allem auch für sich macht, dass er quasi Palästinenser hilft, was gerade in dieser Zeit nicht sehr oft vorkommt, muss man also sagen, oder? Weil seit dem Massaker von Hamas hat es wirklich auch sehr viele säkuläre, moderate Kräfte, die gar keinen Austausch mehr wollen. Das ist eine extrem belastete Situation. Und er ist eine von den Ausnahmen, die das doch immer wieder weitergeführt hat, vor allem auch mit diesen Besuchen im Westjordanland.
Während all diesen Jahren war mir die Arbeit ein Bedürfnis. Das Bedürfnis, meinen Beitrag zur Annäherung von beiden Völkern und zur Versöhnung zu leisten.
Er engagiert sich also weiterhin. Wie sieht denn das konkret aus?
Also es ist vieles auch symbolhaft, oder? Dass einfach nur schon 7 bis 8 Ärzte aus Israel im Westjordanland einfahren und von den Lokalpolitikern, auch vom Fatah-Regionalchef, empfangen werden, dass Geschenk austauscht wird, dass man irgendwie sich irgendwie probiert, gegenseitig hilft. Das ist schon sehr bedeutungsvoll, finde ich. Klar, der Ralf Guggenheim hat mir gesagt, er hat etwa 50 Leute gehabt, die er beraten hat. Und in dieser kurzen Zeit kann er natürlich nicht allen grundlegend helfen, oder? Aber ich habe gefunden, schon, das war also schon eine starke Geste. Ja.
Was sind denn zum Beispiel die Leute, die zu ihm in die Sprechstunde kommen?
Das sind Leute aus dem Dorf, aus dem Städtchen Beita. Die sind zum Teil sogar von weit her gekommen, weil man muss natürlich sehen, die Lage im Moment im Westjordanland ist extrem prekär. Viele Leute sind medizinisch unterversorgt, viele Leute sind auch krank. Sie sind gestresst, sie können sich nicht frei bewegen. Es ist sehr schwierig im Moment, nur schon ins Nachbarstädtchen zu kommen, weil zum Teil die Strassen gesperrt sind für Palästinenser. Und das war jetzt wie eine Möglichkeit für viele Leute, die eben auch gar kein Geld haben, weil die Arbeitslosigkeit ist gross. Bis zu einem Drittel sind arbeitslos, weil viele in Israel vorher geschafft haben und die Grenze zu ist. Also die Lage ist sehr schwierig für die und das Angebot von dieser NGO war höchst willkommen für diese Leute.
Hast du auch mit jemandem reden, der dort in der Sprechstunde war?
Ja, ich habe mit mehreren geredet, unter anderem Youssef. Das ist ein Mann aus Beita, der mit seinem Sohn war. Der war schwer krank, musste dringend ins Spital, gemäss Ralf Guggenheim. Und er hat mir so etwas erzählt, wie die Situation für ihn ist seit dem 7. Oktober. Seit dem Moment, wo die Israelis Grenzen ganz zugemacht haben. Er ist einer von ganz vielen Pendler, der täglich zwischen dem Palästinensergebiet und Israel hin und her pendelt ist, weil sie natürlich Arbeit hatten in Israel. Und seit dem 7. Oktober hat er keine Arbeit mehr. Und er hat mir gesagt, er weiß schlichtweg nicht mehr, wie er seine Kinder soll und kann ernähren.
They feel that locked in what's called Great Prison. You know, the distance between this area and Nablus is about 10 minutes. But you can't see their relatives, their friends in Nablus. Okay, we can't go to Tel Aviv, okay, for, but we need to be freed in our country, in our homeland.
Wir werden hier mit viel Respekt und Gastfreundschaft empfangen. Ganz anders, als man das in Israel verstehen würde, wo man derige Umgebung als feindlich verstehen würde, feindlich und angsterweckend.
Ralf Guggenheim ist jetzt in dem Gebiet, wo wir vorher gesagt haben, wo auch immer wieder Schauplatz von Gewalt ist. Und er macht das immer wieder. Warum engagiert er sich trotz allen Umständen?
Er hat mir gesagt, auch für sich selber, um irgendwie doch auch immer noch ans Gute können glauben, um auch wissen, wie ist es denn überhaupt in diesen Gebieten, was sind das für Menschen? Und er hat mir gesagt, solange er mit Menschen kann sich austauschen und mit denen reden und auch sehen, dass das Menschen sind und nicht nur einfach Feinde, macht er das.
Der Ralf Guggenheim ist selber jüdisch. Er behandelt vor allem palästinensische Patientinnen und Patienten. Was hat sich für ihn seit dem 7. Oktober 2023 verändert?
Er hat mir einfach gesagt, dass kurz nach dem 7. Oktober ist selbst er nicht mehr gegangen, weil dann war es wirklich sehr, sehr heikel für Juden in diesem Gebiet. Aber er hat dann auch unter Protest von seiner eigenen Familie hat er dann quasi die Visite wieder aufgenommen. Und er hat mir gesagt, er macht das seit über 30 Jahren und er hat einfach nicht einmal ein negatives Erlebnis gehabt. Also er hat mir dann wie können aufzeigen, dass eben auf dieser alltäglichen Ebene der Austausch eben schon funktioniert, oder? Weil grundsätzlich die Menschen wollen ja alle mehr oder weniger das Gleiche, oder? Und sie wollen arbeiten, sie wollen Frieden, sie wollen ein Leben führen, oder? Und das hat ihm schon in all den Jahren, wo auf politischer Ebene sehr, sehr schwierig passiert ist, hat ihm sehr viel gegeben. Und darum hält er auch an dem fest.
Jan, für dein nächstes Treffen hast du das Auto wechseln.
Ich bin hier auf einem Parkplatz von Jerusalem. In Kürze werden wir vom israelischen Mietauto auf ein palästinensisches Mietauto umsteigen. Es ist besser, um über den Checkpoint zu kommen. Auf der anderen Seite werden wir dann den Moritz Hagi treffen, ein Schweizer. Er wird uns durch das Flüchtlingslager von Aida führen.
Wer ist der Moritz Hegi, den du jetzt getroffen hast?
Der Moritz Hegi ist ein Doktorand von der Universität Basel.
Hallo, ich bin der Moritz Hegi. Ich bin auch bekannt unter dem Namen M2Mo als Rapper. Ich bin Doktorand und forsche zum Westjordanland.
Red Hebräisch und Arabisch und ich habe ihn besucht im Flüchtlingslager Aida und ich bin mit ihm dann auch in den Süden gegangen, in die Hügel von Hebron.
Du hast ihn getroffen, er hat dir einerseits das Flüchtlingslager gezeigt.
Es sind eigentlich 4'000 bis 5'000 Flüchtlinge, die momentan hier leben.
Und andererseits sind ihr dann an einen Ort gefahren, wo man die ganze Spannung in diesem Gebiet eigentlich am besten verstehen kann. Und zwar zu einem Olivenhain. Was hat es mit dem auf sich?
Eben, man muss sich jetzt mal vorstellen, man fährt quasi von diesen urbanen Zentren mit Jerusalem und Bethlehem, fährt man in den Süden und die Landschaft wird extrem karg und sie wird auch leer. Und die Stimmung ändert sich nochmal. Es ist extrem ein harter Ort, wie ich gefunden habe. Unser Ziel war ein Haus in Massaferjata. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Hebron. Das ist ein bekanntes Haus in der ganzen Region, weil es gehört palästinensischen Widerstandskämpfern, die den gewaltfreien Kampf propagieren. Das Gebiet ist extrem umkämpft, weil das Militär dort einen Übungsplatz eingerichtet hat, weil auch Siedler dazugekommen sind und die Palästinenser sich dort wehren. Wir haben dort einen Bekannten, mittlerweile auch einen Freund von Moritz Hägi, getroffen in einem kahlen Raum. Und er hat uns ziemlich Interessantes erzählt.
I am Sami Hreni. I am a Palestinian activist from the village of Tuani. I was born here, I raised up here. This village of Tuani is in an area called Masafer Yatta. Masafer Yatta, it is the southern part of the West Bank. Very close and near this area to the Green Line. Masafer Yatta, it is about different Palestinian villages spread in this piece of land.
Der Sami Huraini hat mir eben den ganzen Konflikt relativ routiniert in 3-4 Minuten erklärt.
You know, the policy have never stopped in this more than 40 years of daily harassment from settler violence, attacking shepherds, attacking farmers. In the same time, the military continue with military training, using live ammunition, terrorizing the people, raiding people's houses in the middle of the night. We talk about home demolishing.
Es hat so einen speziellen Dreh bekommen, weil er dann irgendwie plötzlich gesagt hat, ja, mittlerweile kann er nicht einmal mehr hinter sein eigenes Haus, in seinen eigenen Garten gehen, ohne dass er Gefahr läuft, verhaftet oder sogar verschossen zu werden.
We were not allowed since October to go up our house 10 meters. If we go 10 meters up from the house, we used to face live shooting.
Und ich habe ihn dann so gefragt, was denn das genau bedeutet. Und er hat eben gesagt, ja, wir sollen doch ja mal selber schauen. Und dann bin ich mit Moritz Hagi hinter das Haus. Und das ist so ein hügelartiger Garten mit Olivenbäumen. Und sie haben dann wie gesagt, ja, bis zu dem grossen Olivenbaum oben kann man noch gehen. Und nachher hinten dran wird es dann so ein bisschen heikel. Und ich habe dann wirklich in dem Moment ein seltsames Gefühl bekommen, dass irgendetwas hinter meinem Rücken passiert. Oder?
Also wir sind hier in Tuani, Masafer Yatta. Da ist das Land von palästinensischen Familien. Wir gehen jetzt schnell zu dem Baum dort rauf, um zu zeigen, wie die Militärbasen aufgebaut worden sind. Das Land ist seit dem 7. Oktober eine geschlossene Militärzone. Es gibt zwar keinen wirklichen Befehl, aber es wird sozusagen so durchgesetzt von der Armee. Die Siedler können derweil ohne Probleme zu diesem Baum gehen, aber Palästinenser von da nicht. Und auch Ausländer mittlerweile gibt es auch Probleme. Und wir gehen jetzt noch schnell, damit wir auch kein Problem bekommen mit dem Militär.
Wir sind dann dort raufgelaufen und dann drehe ich mich um und dann läuft ein israelischer Soldat mit einem Maschinengewehr vor sich auf uns zu. Und dann war wie klar, rechts ist ein Militärschützpunkt und weiter oben sind die jüdischen Siedler. Und der Garten ist mittlerweile schon umkämpftes Gebiet, oder? Und der Garten gehört aber eigentlich zum Haus von Sami Huraini, also ist Privatbesitz, wird aber mittlerweile nicht mehr als Privatbesitz angeschaut. Weil wir haben uns dort nicht mehr bewegen können, also haben uns dann wieder zurückgezogen. Und dann ist der Soldat quasi wirklich bis an die Hausmauer von dem Vorhof angekommen.
Dass sich also da Siedler eigentlich auf einem privaten Gebiet niederlässt, inwiefern ist denn das zulässig?
Kommt darauf an, wer du fragst.
Was gibt es da für Antworten?
Aus israelischer Sicht natürlich, ja. Sie sind der Meinung, dass das ihre Zone ist, dass sie das Recht haben, die Zone in der Westbank zu verwalten. Das Militär ist dort, hat einen Übungsplatz. Wenn man aber Palästinenser natürlich fragt, ist das illegal. Wenn man die internationale Gemeinschaft fragt, ist es auch illegal. Das muss man auch klar und deutlich sagen. Wenn man dann aber in die Praxis geht, wenn man dann vor Ort geht, aufs Land, dann sieht das natürlich alles viel komplexer, viel unübersichtlicher aus. Dort wird dann wirklich von Hügel zu Hügel wird anderes Recht angewendet und es wird dann eben sehr schnell, sehr kompliziert, um wirklich zu verstehen, welches Recht und wie und was wird jetzt hier angewendet. muss auch sagen, der oberste Gerichtshof in Israel hat sich schon mit dem, also jetzt nicht genau mit dem Olivenhain, oder, aber grundsätzlich mit dieser Region befasst und hat entschieden, dass eben das zu den sogenannten Zonen gehört, die von Israel soll verwaltet werden. Es wird in der Westbank zum Teil Militärrecht angewendet. Laut dem israelischen Militär ist jeglicher Protest in der Westbank illegal, also auch der gewaltfreie Protest. Übrigens, der Sami, den ich getroffen habe, in den Bergen von Hebron, der ist kurz nach meinem Besuch verhaftet worden. Und wir haben lange nicht gewusst, wo er ist. Auch seine Anwältin hat nichts gewusst. Und wir haben dort relativ schnell gesehen, dass eben auch solche Leute, die den sogenannten gewaltfreien Widerstand propagieren, dass die einfach grundlos und ohne Anklage verhaftet werden.
Die Siedlungspolitik von Israel ist ja sehr umstritten. Wie hat die sich denn verändert in den letzten Jahren?
Die hat sich stark verändert. Vor allem es sind sehr viele neue Siedler dazugekommen. Seit 1993, mit dem Osloer Abkommen, sind viermal mehr Siedler ins Westjordanland gekommen. Es ist zum Teil sehr unkontrolliert. Es gibt Hügel, wo sie Wohnwagen anstellen, wieder vertrieben werden vom israelischen Militär, dann wiederkommen und irgendwann einmal können sie sich festsetzen. Und das wird stark kritisiert, also nicht nur von palästinensischer Seite, sondern es gibt auch in Israel viele Kräfte, die das sehr kritisch sehen. Die Diskussion ist super komplex, oder? Aber grundsätzlich ist die internationale Gemeinschaft eigentlich schon mehr oder weniger sich einig, dass das Gebiet illegal von Israel besetzt ist.
Der Moritz Hegi forscht ja zu diesem Konflikt und gleichzeitig engagiert er sich auch für den palästinensischen Widerstand. Wie schaut er auf den Konflikt?
Er sieht das natürlich relativ klar. Das Gebiet ist besetzt und Israel muss sich zurückziehen, vor allem auch mit dieser Siedlungspolitik aufhören, wo extrem viele Friktionen generiert, extrem viel Zwist und auch Hass. Oder das ist wirklich ein Gebiet, das extrem belastet ist von jahrelangen Kämpfen zwischen den unversöhnlichen Seiten. Und er sieht, dass die Palästinenser das Gebiet verwalten sollen und dass auch die Vertreibungen aufhören sollen. Und ja, ich habe mit ihm im Auto auch über das geredet, wie er mit dieser Nähe umgeht, die er mittlerweile hat, weil er kennt sehr viele Leute in dem palästinensischen Widerstandskampf. Und trotzdem ist er noch Forscher. Also er hat irgendwo durch auch eine Doppelrolle eingenommen. Und es ist extrem schwierig, wenn man vor Ort ist, wenn man dort umreist, nicht Partei zu nehmen. Oder? Aber es ist umso interessanter, eben zu sehen, wie die Leute mit dem umgehen. Oder? Weil die Schweizer Sicht hilft sicher, dass man jetzt vielleicht nicht gerade von vornherein Partei ergreift, sondern einfach zuerst mal die Situation anschaut.
Jan, ein Konfliktforscher, der sich für den gewaltfreien palästinensischen Widerstand engagiert und ein jüdischer Arzt, der Palästinenserinnen und Palästinenser behandelt. Verbindet die beiden Menschen etwas miteinander?
Ja, also eben. Zuerst mal sind es beide Schweizer oder haben Schweizer Wurzeln. Und sie haben irgendwie schon, finde ich, noch eine gute Sichtweise auf den ganzen Konflikt. Also sie sind sich total bewusst, was das alles bedeutet. Und trotzdem haben sie so eine doch noch eine Distanz gewahrt. Oder? Und das ist relativ wohltuend in dem Gebiet, weil in dem Gebiet hat praktisch niemand eine Distanz und alle haben eine Meinung und vor allem auch eine Emotion.
Hat dir das selber irgendwie auch Hoffnung gemacht?
Ja, ich habe natürlich die Hoffnung schon gesucht und die gibt es. Und eben gerade, wenn man mit so Leuten wie Ralf Guggenheim redet, ja, es gibt immer noch Leute, die die Stärke haben und sich dort nicht vereinnahmen lassen. Aber man muss also ehrlich gesagt schon auch sagen, es ist extrem schwierig, dort einen Ausweg zu finden.
Danke vielmals, Jan, für das Gespräch.
Danke dir, Mirja.
Wer noch die ganze Reportage aus dem Westjordanland möchte nachlesen und auch andere Beiträge von Jan Scherix aus Israel, wir verlinken noch ein paar ausgewählte Artikel im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge von «Apropos». Mein Name ist Mira Gabatuller, ich habe geredet mit dem Jan Scherix und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.